Ihr dürft das erste Buch Mose aufschlagen. Wir sind im Kapitel 18, ab Vers 16 heute Morgen. Könnt ihr euch noch erinnern, so vor ungefähr 3 Jahren, als dieser Aufschrei der Empörung über die Vergewaltigungen in Indien durch diese Nation geschwappt sind und um die ganze Welt ging? Das Ganze begann damals mit einer Gruppenvergewaltigung einer 23-jährigen Studentin in Delhi. 6 Männer, einer davon war Busfahrer, die waren nach einer Party unterwegs in seinem kleinen Bus und wollten sich noch ein bisschen vergnügen und haben dann diese Studentin und ihren Freund als Anhalter mitgenommen, haben dem Freund eine Eisenstange über den Kopf gezogen, bewusstlos geschlagen und haben dann über 1 Stunde lang diese junge Frau vergewaltigt und misshandelt und dann haben sie sie raus auf die Straße geschmissen und letztendlich ist sie ein paar Tage später dann ihren Verletzungen gestorben. Nun, was denkt ihr, sollten diese Vergewaltiger verurteilt werden und bestraft werden? Oder sollten wir sagen, komm, schwamm drüber. Was denkt ihr? Wer ist dafür, dass sie verurteilt werden, sie gerichtet werden? Interessant, wie einig wir uns sind. Und die Angehörigen waren natürlich derselben Meinung und auch das Gericht, die haben 4 von diesen Vergewaltigern sogar zum Tode verurteilt. Aber stellt euch jetzt vor, eine ganze Stadt voll mit solchen Vergewaltigern. Eine Kultur, wo das normal ist, jeder tut's. Wäre es richtig, wenn so eine Stadt gerichtet würde? Ich denke ganz offensichtlich, das sagt uns unser Gerechtigkeitssinn. Und wir würden das auch von einer gerechten Justiz oder von einer gerechten Regierung erwarten. Und heute werden wir von so einer Stadt lesen. Ihr kennt den Namen, ihr Name ist Sodom. Aber trotzdem haben manche Leute Probleme mit diesem Gericht über diese Stadt. Warum? Ich glaube einfach, weil Gott der Richter ist. Ist komisch heutzutage. Irgendwie darf jeder richten und wir erwarten das sogar von unvollkommenen Regierungen und menschlichen Richtern, aber wenn Gott die gerechteste Person im ganzen Universum richtet, der absolut gerecht richtet, dann ist es für manche ein Problem. Warum eigentlich? Macht logisch keinen Sinn. Ich glaube, weil manche Menschen einfach nicht Gott über sich haben wollen, nicht von Gott regiert werden wollen, rebellieren gegen seine Regierung und das bringt sie selbst eigentlich auf die andere Seite der Richterbank, auf die Seite der Verurteilten. Tatsache ist, Gott regiert dieses Universum. Es ist sein Universum, er hat es geschaffen und das ist gut, es ist wunderbar, dass er regiert, weil er ist gut. Er ist ein liebevoller, ein liebenswerter, ein barmherziger, ein gnädiger, ein barmherziger Regent. Er liebt die Menschen, die er geschaffen hat. Und er liebt es, die Menschen zu segnen, die Menschen zu beschenken. Er ist auch absolut gerecht. Und auch seine Liebe, denke ich, gebietet es, dass er die Bösen richtet, die von seinem guten Weg abweichen. Ich meine, seine Liebe für die Opfer möchte er beschützen. So einen Vergewaltiger weiter straflos walten zu lassen, ist eigentlich lieblos, nicht Liebe. Aber Gottes Herz ist, er würde eigentlich lieber begnadigen als bestrafen. Und er ist sehr geduldig. Er warnt, er droht das Gericht an. Aber wenn die Bösen nicht umkehren von ihrer Sünde, wenn sie ihn sozusagen zwingen zu richten, dann wird Gott richten. Der allmächtige Gott, unser Schöpfer, lässt sich nicht veräppeln. Denk nie, dass du irgendwie davon kommst, wenn du in Rebellion gegen ihn lebst. Aber in Hesekiel 18, ich lese gerade durch Hesekiel noch in meiner persönlichen Bibellese, in meiner stillen Zeit, da sind wir Gottes Herz. Da sagt Gott, wer mitlesen will, Hesekiel 18 ab Vers 23, sollte ich wirklich Gefallen haben am Tod des Gottlosen, spricht der Herr, Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Vers 29, aber das Haus Israel sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Sind meine Wege nicht recht, Haus Israel? Sind nicht vielmehr eure Wege nicht recht? Darum werde ich richten, Haus Israel, jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr. Kehrt um und wendet euch ab von all euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Werft von euch all eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Jesus Christus kann das tun. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr, Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Das ist Gottes Herz. Kehrt um, damit ihr lebt. Und das sollte unsere Reaktion sein auf Gottes Gerechtigkeit und auch auf seine Gnade. Es ist noch Gnadenzeit, also lauf zu Jesus, lass dich retten, lass dich versöhnen mit Gott. Lass uns die Geschichte hier von Gottes Gericht, aber auch von Gottes Barmherzigkeit lesen. Die wurde um unseretwegen aufgeschrieben, damit wir davon lernen. Zuerst in diesem ersten Abschnitt hier im zweiten Teil von Kapitel 18 sehen wir ganz stark Gottes Barmherzigkeit. Und dann sehen wir Gottes Gericht, aber auch wieder Gottes Barmherzigkeit im Gericht. Also das Gericht ist sozusagen wie ein Sandwich hier zwischen Barmherzigkeit und Gnade eingepackt. Ich denke, wir können hier in diesem ersten Abschnitt auch viel über Gebet lernen. Zum Kontext: Abraham, der Freund Gottes, hatte Besuch von Jesus und von zwei Engeln, die als Männer erschienen sind. Und als sie aufbrechen, da begleitet er sie noch ein Stück. Vers 16, und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab, und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Also sie blickten von oben, von den Bergen, vom Gebirge hinunter in die Jordanebene auf Sodom. Der Herr aber sprach bei sich, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Also das ist die Bedingung für Gottes Landverheißung, für Gottes Segen an Abraham, seine Nachkommen. Also Gottes Herz ist, ich will die Nachkommen Abraham segnen, wenn sie mich nur lassen. Und dasselbe gilt auch für uns. Sein Herz ist es prinzipiell, uns zu segnen. Und manche haben da so ein verzerrtes Gottesbild, irgendwie so ein Bild von dem sadistischen Polizisten und denken, wir müssen so alles Mögliche aufführen, um nur irgendwie, vielleicht ausnahmsweise, seine Gunst zu erlangen. Nee, es ist genau umgekehrt. Von Natur aus will Gott segnen. Also geh einfach mit ihm und stell dich dem nicht in den Weg. Durch Rebellion oder durch faule Kompromisse. Wir haben so einen guten Gott. Und seht ihr, es geht um Beziehung. Abraham geht mit Gott spazieren. Er unterhält sich mit ihm. Und währenddessen lernt er ihn kennen und er empfängt Offenbarung von Gott. Warum? Damit er seinen Kindern weitergibt, haben wir gelesen. Damit auch sie lernen, mit Gott zu leben und auf seinen guten Wegen zu gehen. Ihr Väter oder ihr geistlichen Väter, es ist nicht kompliziert, eure Familie zu leiten. Geh, leb einfach persönlich mit dem Herrn und dann teile es mit deinen Kindern oder mit deinen geistlichen Kindern, was du über ihn gelernt hast oder was er dir gezeigt hat in seinem Wort, in deiner persönlichen stillen Zeit oder wo immer du dein Herz auf ihn richtest und er dir irgendetwas offenbart. Ist nicht kompliziert. Vers 20, und der Herr sprach, das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben, und wenn nicht, so will ich es wissen. Nicht, dass Gott nicht weiß, was abgeht. Er ist allwissend. Aber er handelt hier als Richter, der die Zeugenaussagen überprüft. Man kann ihm später nicht Ungerechtigkeit vorwerfen. Gott geht nicht persönlich, er schickt seine zwei Engel. Im Gesetz wird später stehen, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll der Schuldige sterben. Ich glaube, dass Gott hier der Stadt Sodom eine letzte Warnung gibt, eine allerletzte Chance, doch noch umzukehren. Ich meine, spätestens wenn der Gerichtsdiener vor der Tür steht, solltest du aufwachen und Buße tun und um Gnade bitten. Und wir wissen auch, diese Engel waren auf einer Rettungsmission, um Lot und seine Familie zu retten. Und Lot, werden wir sehen, hat seine sodomitischen Schwiegersöhne oder die Verlobten seiner Töchter angefleht, mit ihm zu kommen. Also sie hätten mit ihm gehen können und mit ihm gerettet werden können, aber sie wollten nicht. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen. Abraham hat irgendwie verstanden, dass es Gericht bedeutet. Und er blieb noch vor dem Herrn stehen und Abraham trat hinzu, also nahte sich dem Herrn, wir sehen hier Beziehung wieder, und sagte, willst du wirklich den Gerechten mit den Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie denn wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit den Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir, sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Abraham kannte den Charakter Gottes, er kannte Gott und er betet hier seinem Charakter gemäß. Vielleicht hat Abraham an Noah gedacht und die Flut. Da hat Gott die Gerechten, die Gläubigen verschont, also die Ungläubigen gerichtet hat. Und Hesekiel 18 lesen wir das auch ganz stark. Der Gerechte soll leben, der Schuldige soll sterben. Da steht, die Seele, die sündigt, sie allein soll sterben. Also Gott ist absolut gerecht, Gott ist absolut fair und Abraham wusste das. Also es ist nicht so, dass Gott es vorhatte, alle Einwohner von Sodom ohne Unterschied zu vernichten und dann, Gott sei Dank, kam der Abraham hinzu und irgendwie hat Abraham ihn überredet, es nicht zu tun. Nee, Gott hat die Engel gesandt, um den Lot zu retten. Abraham kannte Gottes Herz und er betete Gottes Willen gemäß. Das ist, was hier abgeht. Und das ist, worum es bei Fürbitte geht. Fürbitte bedeutet nicht, dass wir probieren, Gottes Arm zu bewegen, um unseren Willen getan zu bekommen, um Gott irgendwie umzustimmen. Darum geht es nicht. Bei Fürbitte geht es darum, dass wir Mitarbeiter Gottes werden im Gebet. Dass sein Wille geschieht, durch Gebet wie im Himmel, so auf Erden. Und Gebet selbst ist sein Wille für uns und sein Weg, um seinen Willen zu verwirklichen. Und zum großen Teil ist Gebet für mich ein Geheimnis. Ich weiß nicht, warum Gott manchmal wartet mit dem, was er eigentlich tun will, bis wir beten, warum er es nicht einfach tut. Einzige Antwort, die ich habe, ist, weil er Beziehung mit uns schätzt. Und weil wir seine Mitarbeiter sein dürfen. Wir dürfen mit ihm zusammenarbeiten und das ist ein wahnsinniges Vorrecht. Und ich weiß auch, wir brauchen das. Wir müssen an ihm dranbleiben. Jesus hat gesagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Aber das passiert hier. Abraham hat Gottes Herz und er betet jetzt das, was er eigentlich weiß. Gottes Charakter gemäß. Er weiß, dass Gott nicht die Gerechten mit den Ungerechten wegrafen wird. Und daraus betet er. Und so dürfen auch wir beten, dass Gottes Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Und Abraham antwortete und sagte, siehe doch, ich habe mich erdreist, zu dem Herrn zu reden, obwohl ich nur Staub und Asche bin. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten nur 5. Willst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Da sprach er, ich will sie nicht vernichten, wenn ich dort 45 finde. Und er fuhr fort, weiter zu ihm zu reden und sagte, vielleicht werden dort nur 40 gefunden. Und er sprach, also der Herr, und ich will es nicht tun um der 40 willen. Und er, Abraham, sagte, der Herr möge doch nicht zürnen, dass ich noch einmal rede. Vielleicht werden dort 30 gefunden. Und er, der Herr, sprach, ich will es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Da sagte er, Abraham, sieh doch, ich habe mich erdreist, zu dem Herrn zu reden, vielleicht werden dort 20 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 20 willen. Da sagte er, der Herr möchte ihn doch nicht zürnen, ich will nur noch dieses Mal reden, vielleicht werden dort nur 10 gefunden. Und er sprach, ich will nicht vernichten um der 10 willen. Wir wissen sogar, nur wegen 4 Gläubigen in der Stadt, wegen 4 Gerechten, denen ist Gott nachgegangen und er hat sie vorher entfernt aus der Stadt. Aber wir sehen hier ganz klar, Abraham war der erste Jude, der erste Araber und auf den Märkten im Nahen Osten wird noch immer so gefeilscht. Das ist einfach Teil der Kultur. Wenn die Flüchtlinge von dort jetzt zu uns kommen, wird ihnen ziemlich langweilig sein beim Einkaufen. Wenn die hier in Grünstadt zum Wochenmarkt gehen und fragen, wie viel kostet das, und sagt er 15,50 Euro und hey, nimm es oder lass es. Das ist effizient, aber es macht keinen Spaß. Was denen Spaß macht, ist, wie viel kostet das? 40. Was? 40? Ich habe Frau, ich habe Kinder. Ah, ich biete 5. Ah, 5, das geht überhaupt nicht, niemals. 35. Okay, 7. Und dann nach 10 Minuten, wenn sie sich auf 15,50 Euro einigen, dann fühlen sie sich beide als Sieger und gut und hatten Spaß beim Einkaufen. Und sie wird es vielleicht eher stressen. Die Kulturen sind unterschiedlich. Aber ich sehe hier das auch als ein Beispiel für Dranbleiben im Gebet, für Beharrlichkeit im Gebet. Leute, wie viele Menschen würden gerettet werden in unserer Stadt, wenn wir so beten würden für unsere Städte? Wie viele Menschen denkt er, möchte Gott hier in unserer Stadt retten? 1. Timotheus 2,4 steht, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und 2. Petrus 3, Vers 9, Gott will nicht, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass sie alle zur Buße kommen. Also wir wissen, das ist Gottes Herz. Und wenn das Gottes Herz ist, wie sollten wir dann beten? Könnte es sein, dass neben den rebellischen Herzen der Menschen auch unser Gebetsleben oder vielleicht eher unser Nicht-Gebetsleben manchmal Gottes Willen frustriert? Mich hat Abrahams Fürbitte hier jedenfalls wieder neu in meinem Gebetsleben herausgefordert. Und wir sehen hier, Fürbitte ist ein mächtiges Instrument, um Gottes Willen zu vollbringen. Vers 33, und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte, und Abraham kehrte zurück an seinen Ort. Kapitel 19, Vers 1. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Lot, der Neffe von Abraham, ist ein Bild für einen total verweltlichten Christen. Und es ist nicht über Nacht geschehen. Schritt für Schritt ist er dorthin gekommen, viele kleine Kompromisse. Lot war eine reiche Stadt mit einem sehr fruchtbaren Land drumherum, aber mit einer sehr kaputten, gottlosen, perversen Kultur. Und im Kapitel 13 hatten wir gelesen, Lot erhob seine Augen und er sah Sodom, den Wohlstand, den Reichtum, wahrscheinlich auch die Sicherheit und die Bequemlichkeit, die das Stadtleben im Vergleich zum Nomadenleben im Zelt geboten hat, die Karrieremöglichkeiten. Das Problem war, er hat es nicht mit geistlichen Augen gesehen und er hat diese ganze Gottlosigkeit in Kauf genommen. Hat sich nicht überlegt, was es mit ihm tun würde und mit seiner Frau, mit seinen Kindern. Am Ende vom Kapitel werden wir sehen, was es getan hat. Es hat sie zerstört. Hey, wenn du ein tolles Karriereangebot bekommst, bevor du zusagst, möchte ich dich ermutigen, erst über diese Dinge zu beten, dich zu informieren über diese Stadt, über die Schulen dort. Gibt es Gemeinden dort? Werden deine Kinder dort christliche Freunde finden? Berücksichtige all diese Dinge mit in der Entscheidung. Versuch eine geistige Perspektive zu gewinnen und dann trifft die Entscheidung. Lot hat hier alles seiner Karriere untergeordnet, seiner Sehnsucht nach dem bequemen Stadtleben, nach der Sicherheit. Und wir haben gelesen, er sah Sodom und dann zog er in die Richtung von Sodom. Kapitel 14 haben wir gesehen, er wohnte in Sodom und jetzt sehen wir, er sitzt im Tor von Sodom. Heute würde man sagen, er war ein Stadtrat, er war einer der Leiter der Stadt. Er hat Karriere gemacht in Sodom. Aber um was für einen Preis? Schritt für Schritt, ein Stück näher an die Sünde rangerückt. Genau das Gegenteil von dem, was Gott uns sagt. Was lesen wir im Psalm 1? Genau das Gegenteil. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter setzt. Sehen wir auch diese Progression hier, nicht Schritt für Schritt in die Gottlosigkeit, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn, an Gottes Wort und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und bitte sag nicht, dass dich die Verbrüderung mit gottlosen Ungläubigen oder das Einlassen auf die Welt, auf die gottlose Kultur, dass kleine Kompromisse keine Auswirkungen auf dich haben. Lot ist eine Warnung für uns. Und ich weiß gar nicht, ob Lot es wirklich selbstbewusst wahrgenommen hat, wie sehr er beeinflusst war von dieser gottlosen Kultur. 2. Petrus 2, Vers 7 lesen wir, Gott rettete den gerechten Lot, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Also wir wissen aus dem Neuen Testament, Lot war ein Gläubiger, sein Geist war eigentlich betrübt und gequält von der Sünde ringsumher, aber irgendwie ist er nicht losgekommen von den Annehmlichkeiten und den Attraktionen dieser gottlosen Stadt. Es hat ihn beeinflusst. Und was für ein trauriges Bild hier eines weltlichen Christen. Es sind unglückliche Menschen, die so versuchen, mit einem Bein mit dem Herrn zu gehen und mit dem anderen Teil in der gottlosen Welt mitzuleben und mitzumachen. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Und er sprach: Ach siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße. Morgen früh mögt ihr dann eures Weges ziehen. Aber sie sagten nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Als er jedoch sehr in sie drang, kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuertes Brot und sie aßen. Also diese großartige orientalische Gastfreundschaft. Und wir sehen hier, er bedrängte sie in seinem Haus zu übernachten. Und ich glaube, er hat es auch getan, weil er wusste, was sonst passieren würde. Denn wovor wir gleich lesen werden, das war wohl üblich in Sodom. Und das ist so eine der Geschichten, die schwer zu lesen sind in der Bibel. Aber die Bibel ist ein ehrliches Buch. Aber fast unerträglich, was hier abgeht. Übrigens, wisst ihr, was war die Sünde von Sodom? Weiß es wer, was war die Sünde von Sodom? Ich zeige euch, womit es begonnen hat. In Hesekiel 16, Vers 49 lesen wir: Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom, Hochmut. Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern, aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht und sie wurden hochmütig und verübten Gräuel vor meinem Angesicht. Womit fing es an? Es fing an mit Stolz, mit Materialismus, mit Egoismus wegen ihrem Wohlstand und wegen ihrer Sicherheit, die sie hatten. Kommt euch das bekannt vor? Denkt ihr, wir sind in Gefahr in unserer Kultur? Stolz, die Ablehnung von Gott, das ist die Ursünde. Und Gottlosigkeit ist die natürliche Folge von Gottlosigkeit. Wir sehen soziale Ungerechtigkeit, Götzendienst und dann alle möglichen praktischen Sünden. Ich meine, die haben Kinder geopfert, ihre Kinder aufgeopfert in der damaligen Kultur. Kommt euch das bekannt vor? 1. Mose 13, Vers 13 lesen wir: Die Leute von Sodom aber waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. In Jesaja 3, Vers 9 lesen wir: Von ihrer Sünde sprechen sie offen, sie verschweigen sie nicht. Sünde war cool in Sodom. Kommt euch das bekannt vor? Dinge, bei denen unsere Eltern und vielleicht wir auch noch rot geworden wären. Und wenn sie schon getan haben, dann haben sie es im Geheimen getan. Hey, das ist heute im Fernsehen. Steht auf den Lehrplänen. Und Leute brüsten sich ganz offen damit. Und ein Symptom ihrer Gottlosigkeit war wie immer weit verbreitete sexuelle Perversion. Und das ist das Erste, woran wir denken, wenn wir an Sodom denken, aber eigentlich fing es mit Stolz an. Aber sexuell, alles war erlaubt, alles war akzeptiert, alles wurde frei gelebt. Das war die Kultur Sodoms. Die Sodomiter lebten wie Tiere, schlimmer eigentlich. Trieb und Lust gesteuert, ohne jede moralische Grenze. Das ist das absolute Ende jeder Kultur. Das wird keine Kultur überleben. Und Leute, unsere Kultur bewegt sich darauf zu. Billy Graham hat mal gesagt, wenn Gott Amerika nicht richtet, dann muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen. Und das gilt für uns, für Europa sicher auch. Gottes Gericht über Sodom ist absolut gerecht. War eigentlich war es auch schon fast wieder ein Akt der Barmherzigkeit, so wie ein Tierarzt einen Hund einschläfert, bevor er an seiner eigenen Krankheit elend krepiert. So kaputt war die Kultur. Man stellt euch vor, wie es gewesen wäre, in Sodom zu leben, wenn das, was wir gleich hier lesen werden, Normalität ist. Unerträglich. Es tut wirklich fast weh, weiterzulesen. Aber wir lesen Vers für Vers durch die ganze Bibel, deswegen werden wir weiterlesen. Aber es tut echt weh. Seht ihr in Vers 4. Noch haben sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom Knaben bis zum Kreis. Das ganze Volk von allen Enden der Stadt, also krass, alle Männer der Stadt. Und sie riefen nach Lot und sagten zu ihm, wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führe sie zu uns heraus, dass wir sie erkennen. Und damit ist nicht gemeint, dass sie die gerne kennenlernen wollten, sondern die haben eine homosexuelle Massenvergewaltigung geplant. Das ist, was hier abgeht. Lot lebte in einer perversen und gewalttätigen Kultur und das geht ja oft zusammen. Da trat Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und er sagte, tut doch nichts Böses, meine Brüder. Wie er nennt diese Vergewaltiger seine Brüder. Wir sehen, wie sehr schon angepasst ist, wie er sehr schon beeinflusst ist von der Kultur Sodoms. Und jetzt weiter zu lesen, ist wirklich fast unerträglich. Vers 8 lesen wir, was Lot weiter sagt. Sieh doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben, Jungfrauen. Die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut ist, in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Was, Lot? Da dreht's mir als Papa mein Vaterherz um. Was? Wir verstehen, dass damals Gastfreundschaft heilig war und dass die Gäste fast wichtiger waren als die eigene Familie und die Kultur ist heute noch so geprägt im Nahen Osten. Aber ist das dein Ernst, Lot? Hältst du das für einen gangbaren Alternativvorschlag? Deine zwei Mädchen rauszuschicken zu diesem geilen Mob und zu sagen, macht mit ihnen, was ihr wollt? Hier vergewaltigt meine Töchter statt meine Gäste. Danke, Papa. Unbegreifbar für mich. Lot, wie wäre es mit nur über meine Leiche? Ja, aber kulturell, hey, wen juckt's, was die gottlose Kultur sagt? Wir leben nach Gottes Wort, nicht nach unserer Kultur. Römer 12. Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Es zeigt uns hier, wie der gute Bruder Lot von der gottlosen Kultur dieser Stadt geprägt war und wie sehr er schon wie die Sodomiter dachte. Dachte überhaupt nicht mehr klar. Und Kompromisse können uns so blind machen. Und Menschen können sich in so eine Situation bringen wie Lot hier, wo es wirklich keine gute Lösung mehr gibt. Was soll er machen? Seine Gäste vergewaltigen lassen oder seine Töchter? Es ist traurig, wenn Menschen sich in so Situationen bringen. Es gibt keine schöne Lösung mehr. Manchmal ist es so. Vers 9. Aber sie sagten, zurück da. Und sie sagten, da ist einer allein gekommen, sich als Fremder hier aufzuhalten und will sich schon als Richter aufspielen. Nun, wir wollen dir Schlimmeres antun als jenen. Und sie drangen hart ein auf den Mann, auf Lot, und sie machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da strecken die Männer, also diese zwei Engel, jetzt ihre Hand aus und brachten Lot zu sich herein ins Haus, und die Tür verschlossen sie. Die Männer aber, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten, sodass sie sich vergeblich mühten, den Eingang zu finden. Also, wo Menschen keine Lösung mehr sehen, Gott hat eine Lösung, die Engel retten die Situation. Aber seht hier, ich meine, diese Typen von Sodom ist einfach unvorstellbar. Diese Kerle sind immer noch blind und brennen immer noch danach, diese zwei Männer zu finden und zu vergewaltigen. Das ist schlimmer als wilde Tiere. Und es ist traurig, wie tief Menschen fallen können, die gegen Gott rebellieren. Und die Männer sagten zu Lot, hast du hier noch jemanden, einen Schwiegersohn und deine Söhne und deine Töchter oder einen, der sonst noch in der Stadt zu dir gehört? Führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort vernichten, weil das Geschrei über sie groß geworden ist vor dem Herrn, und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu vernichten. Gott hat das Geschrei all der Misshandelten gehört. Gott hört. Gott sieht. Da ging Lot hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sagte, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Also Lot hatte offensichtlich zwei Töchter, und diese zwei Töchter waren verlobt mit Männern aus Sodom, aber sie waren noch nicht verheiratet mit ihnen, sie haben noch immer zu Hause im Haus ihres Vaters gewohnt. Hier haben wir wieder einen Einblick in die geistliche Verwirrtheit von Lot. Was? Lot hat sodomitische Männer für seine zwei Töchter ausgesucht? Was waren das für Kerle? Waren die dabei bei diesem Mob? Und ihr wisst, die Väter haben das damals getan, Paten ausgesucht für die Kinder. Was waren Lots Maßstäbe für seine Wahl? Waren die Jungs wohlhabend, einflussreich, so fesch? Was war sein Maßstab? Wir wissen, er hatte jedenfalls keine geistlichen Maßstäbe. Im 2. Korinther 6, Vers 14 lesen wir, da sagt Gott, geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen, denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial, mit dem Teufel? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und in welchem Zusammenhang der Tempel Gottes wir mit den Götzenbildern, denen die Ungläubigen gehören? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, nicht der Tempel für Götzen, wie die, die Jesus nicht nachfolgen wollen. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch annehmen. Vers 18, und werde euer Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und Abraham hat es begriffen. Abraham hat seinen Knecht bis nach Haran geschickt, um eine Frau für Isaak zu finden. Er hat gesagt, mein Sohn soll keine Heidin, soll keine Ungläubige heiraten. Und das soll auch unser Herz sein, ihr Eltern und alle, die nach einem Partner Ausschau halten. Also Abraham spricht jetzt zu seinen Schwiegersöhnen, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr wird die Stadt vernichten. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Die haben ihn nicht ernst genommen. Lots Kompromisse, sein Flirt mit Sodom, mit der Welt, hat sein Zeugnis zerstört. Und als er dann mit seinen Schwiegersöhnen über Gott und über Gericht redete, da haben die ihn nicht ernst genommen. So ist es leider. Manche Christen versuchen durch faule Kompromisse angeblich Ungläubige zu erreichen. Zumindest ist es ihre Ausrede. Mit einem Bein in der Welt, mit einem Bein mit dem Herrn zu gehen. Aber das wird nicht funktionieren. Leute, unser Zeugnis ist, dass wir anders sind. Nicht, dass wir ähnlich sind. Wenn du so wie die Ungläubigen lebst, werden deine christlichen Freunde oder deine Arbeitskollegen sagen, hey, was, du saufst mit uns, du rauchst mit uns, du betrügst mit uns, du machst mit Mädels rum wie wir, du bist Materialist wie wir, hey, du bist wie wir. Warum sollten wir auf dich hören, wenn du über Gott sprichst oder über geistliche Dinge? Weil Gott ist anders. Er ist heilig. Und sie werden dich nicht ernst nehmen, wenn du kein Zeugnis hast. Vers 15, und sobald die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot zur Eile und sagten, mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht weggerafft wirst durch die Schuld der Stadt. Als er aber zögerte, sieht er, Lot zögerte, so sehr hing sein Herz an Sodom. Als er aber zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr ihn verschonen wollte, und führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Und es geschah, als sie ins Freie hinausgeführt hatten, da sprach er, rette dich, es geht um dein Leben. Sieh nicht hinter dich und bleib nicht stehen in der ganzen Ebene des Jordan. Rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft wirst. Da sagte Lot zu ihnen, ach nein, Herr, siehe doch, dein Knecht hat Gunst gefunden in deinen Augen und du hast deine Gnade, die du an mir erwiesen hast, groß gemacht, meine Seele am Leben zu erhalten. Aber ich kann mich nicht auf das Gebirge retten. Es könnte das Unheil mich ereilen, dass ich sterbe. Ja klar, Gott wird ihn aus Sodom retten, um ihn dann im Gebirge sterben zu lassen. Aber irgendwie hatte Lot eine Abneigung gegen die Berge. War ein Stadtmensch. Und dann sagt er im Vers 20, sieh doch, diese Stadt, da ist nahe, dahin zu fliehen. Sie ist ja nur klein. Ich könnte mich doch dahin retten. Ist sie nicht klein, damit meine Seele am Leben bleibt? Also lass mich in diese kleine Stadt fliehen. Ich habe verstanden, die große böse Stadt ist nicht gut für mich, aber lass mich in diese kleine böse Stadt fliehen. Ach, ist sie nicht klein. Lass mir doch noch so ein klitzekleines bisschen Welt, kleines bisschen Sodom. Lot war aus Sodom heraus, aber Sodom war noch immer im Lot drin. Das ist das Problem. Ich habe einen Freund, der ständig am Umziehen ist, weil er ständig Probleme hat. Aber das Problem ist, er nimmt sich immer selber mit. Und das ist das Problem. Und wir brauchen nicht nur äußere Veränderungen, wir brauchen ein verändertes Herz. Und nur Jesus Christus kann dich von innen her verändern. Vers 21, da sprach er zu ihm, siehe, auch darin habe ich Rücksicht auf dich genommen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast. Schnell rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du dorthin gekommen bist. Daher nennt man die Stadt Zoar, das heißt gering oder klein, Stadt südlich vom Toten Meer. Die Sonne ging über der Erde auf, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel und kehrte diese Städte um und die ganze Ebene des Jordan und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Gottes gerechtes Gericht. Und das Tote Meer ist heute noch tot. Vers 26, aber seine Frau, also Lots Frau, sah sich hinter ihm um, da wurde sie zu einer Salzsäule. Wahrscheinlich von den Elementen eingehüllt, die da herumgeflogen sind, vom Gericht erreicht. Warum schaute sie zurück? Wie war ihre Beziehung mit Lot? Hat Lot gesagt, hey Schatz, guck mal. Nee, worum ging es hier? Es heißt hier nicht, dass die Frau von Lot so einen kurzen, neugierigen Blick nach hinten gemacht hat. Die Moral von der Geschichte ist bitte nicht, sei nicht neugierig. Sondern dieses Wort für Sehen hier in diesem Vers bedeutet ein intensives Sehen, ein Sehen mit Sehnsucht, mit Verlangen, mit Wohlgefallen blicken. So hat sie zurückgesehen. Oh, mein Haus, das Shoppingcenter, mein Fitnessstudio, das Kino, all die Annehmlichkeiten, die High Society, das Ansehen, was ich hatte als Frau des Bürgermeisters, meine Clique, der Tratsch beim Kaffeekränzchen, diese kleinen Intrigen, die mir Freude gemacht haben. Hey, ich durfte meine eigene Göttin sein, da in Sodom. Das ist passiert. Das Problem war, dass das Herz von Lots Frau in Sodom war noch immer. Und sie ist zurückgedriftet nach Sodom, wahrscheinlich immer mehr zurückgeblieben, zurückgegangen. Und letztendlich hat sie Sodom, letztendlich hat sie ihr Götzendienst und ein Götze ist, was immer wir an Gottes Stelle setzen in unserem Leben. Letztendlich hat sie das umgebracht. Lots Frau ist ein Bild für diejenigen, die so äußerlich ein Stück weit mitgehen, sogar auf dem Weg der Rettung, mal in den Gottesdienst mitgehen oder zum Frauenfrühstück oder zum Männerstammtisch, aber die sich dann letztlich doch für die Welt entscheiden und sich nicht echt bekehren, nicht wirklich in die Nachfolge Jesu einsteigen. Vers 27, und Abraham machte sich früh am Morgen auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hinab auf die Fläche von Sodom und Gomorra und auf die ganze Fläche des Landes in der Ebene des Jordan. Und er sah, und siehe, Rauch stieg vom Land auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und es geschah, als Gott die Städte der Ebene des Jordan vernichtete, da dachte Gott an Abraham und geleitete Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in denen Lot gewohnt hatte. Gott ist gerecht. Gott hat die Gottlosen gerichtet. Aber er ist auch barmherzig und gnädig. Und er hat eine Rettung bereitet. Und seht hier, Lot wurde nicht um seinetwillen, weil er so heilig war, weil er so gut war, gerettet, sondern um Abrahams Willen, weil er zu Abraham gehörte, um eines anderen Willen. Und Gott hat sich nicht geändert. Dieser Bericht wurde für uns aufgeschrieben. Sodom ist eine Warnung an uns. Im 2. Petrus 2, Vers 6 steht, wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, setzte er denen ein Beispiel, die künftig gottlos sein würden. Und Jesus sagte den Menschen, die ihn ablehnten, in Matthäus 10, wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als jener Stadt, die Jesus abgelehnt hat. Und Jesus sagte in Lukas 17, gedenkt an Lots Frau. Und es ist in einer beständigen Zeitform. Denkt da beständig dran, an Lots Frau. Wer sein Leben zu retten sucht, wird es verlieren. Und wer es verliert, wird es erhalten, hat Jesus gesagt. Um es persönlich zu machen. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle nicht immer nach Gottes Richtlinien gelebt, in unseren Gedanken, in unseren Worten, in unseren Taten. Jesus hat gesagt, wer eine Frau, mit der er nicht verheiratet ist, nur lüstern ansieht, hat im Herzen schon Ehebruch begangen. Und wer Hass im Herzen hat, der ist schon ein Mörder geworden. Hey, wir sind alle schuldig wie die Menschen von Sodom. Wir sind alle unrein vor Gott, wir sind alle Verbrecher, wir alle verdienen gerechtes Gericht. Und die Tatsache ist, wir alle werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und auf uns allein gestellt sind wir verloren. Aber Gott liebt uns. Und Gott hat einen Weg der Rettung geschaffen. Und so wie Lot, nicht um unseretwillen, wir können uns auch nicht selbst erretten, selbst erlösen. Er hat einen Weg geschaffen in Jesus Christus. Gott, der Mensch geworden ist, der ein perfektes, sündenloses Leben gelebt hat, das wir nicht leben können. Und der dann am Kreuz Platz getauscht hat mit uns. Und das Gericht über unsere Schuld auf sich genommen hat. Und ist gestorben für dich, er ist auferstanden, er lebt und er bietet dir seine Gerechtigkeit, sein perfektes, heiliges Leben jetzt im Austausch gegen dein sündiges Leben als Geschenk an. Aus Gnade. Nicht weil du es verdient hast, sondern weil Jesus es für dich verdient hat. Und wenn du dich dem anvertraust, dann wirst du gerettet werden und versöhnt werden mit Gott und gereinigt werden. Und Gott wird dir ein neues Leben schenken, ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit deinem Gott. Die alles entscheidende Frage heute Morgen ist, bist du auf diesem Weg, Jesus Christus, oder bist du noch Gott? Los. Hast du Jesus in deinem Herzen? Und hat Jesus dich? Hat Gott dich? Johannes 3, Vers 16, Vers, den viele kennen. So sehr hat Gott die Welt, dich geliebt, dass es seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dann heißt es da weiter, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen, oder heißt die Person des einzigartigen Sohnes Gottes. Jesus ist der Rettungsring, den Gott dir zugeworfen hat, um dich von deinem Untergang zu retten. Hast du ihn ergriffen? Ich möchte heute zum Abschluss Gelegenheit geben, ihn zu ergreifen, dich einladen, wenn du das noch nie persönlich getan hast, wenn dich noch nie persönlich zu Jesus bekehrt hast, dich heute dafür zu entscheiden. Ich möchte wie die Engel sagen, lass dich retten, es geht um dein Leben. Gibt es irgendjemanden heute Morgen hier, der Jesus sein Leben geben will? Dann heb einfach kurz deine Hand. Entscheidungszeit. Sag ja, ich will. Gibt es irgendjemanden, der das tun muss, der das tun will? Weil Gott wird dich nicht zwingen. Gott möchte dich lieber retten als richten. Das ist sein Herz. Lass uns beten. Ich vertraue darauf, dass alle den Schritt schon getan haben. Und wenn ich einfach nicht raus, kannst du es auch daheim tun. Aber erzähl irgendjemandem davon, dass du es getan hast. Es ist wichtig, dass wir bezeugen. Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen bekennt, den werde ich vor dem Vater bekennen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für diese krasse Geschichte hier. Keine schöne Geschichte, keine leichte Geschichte zu lesen, aber eine echte Geschichte. Das echte Leben mit all dem Dreck, mit all dem Schmutz, mit all dem Leid, was wir oft verursachen. Und ich danke dir, dass du gerecht bist, Gott. Ich danke dir, dass eines Tages alles gerecht sein wird, alles richtig sein wird. Dass kein Verbrecher davonkommt, dass kein Schrei nach Gerechtigkeit unerhört bleiben wird. Ich schätze es an dir, dass du gerecht bist. Wenn mir schwerfallen, einen ungerechten Gott anzubeten. Aber Vater, wir danken dir heute Morgen ganz besonders, dass du auch barmherzig bist und dass du gnädig bist, dass du ein Gott bist, der rettet und der gerne rettet, ein Gott bist, der gerne segnet. Und wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass wir als gerettete Menschen hier sein dürfen, wenn wir nur ihm vertrauen. Und Herr, wir wollen uns ausstrecken nach deinem Segen. Segne uns, Vater. Halt uns nah bei dir. Lass uns geistlich klar sehen. Lass uns gute Entscheidungen treffen. Lass uns deine Zeugen sein in dieser gottlosen Welt. Stärke uns dazu und fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.